Quentin Tarantino. Cinema Speculation. Die Filme meines Lebens. Keine Frage. Quentin Tarantino gehört zu den populärsten und polarisierendsten Filmemachern unserer Zeit. Selbst wer kein Fan seines oft skurrilen und brutalen Stils ist, muss ihm einen gewissen Kultstatus zugestehen. Viele seiner Filme gelten schon heute als legendär und nicht wenige davon als genial. Tja, und nebenbei ist Tarantino auch ein ausgezeichneter Geschichtenerzähler. Dieser Blink zu seinem ersten Sachbuch Cinema Speculation entführt dich auf eine Reise in seine Kindheit, zu seinen ersten filmischen Erfahrungen. Dabei beleuchten wir seine Gedanken zu drei Filmen aus den 70er Jahren, die ihn als jungen Kinogänger und angehenden Cineasten besonders prägten. Dirty Harry, Taxi Driver und Flucht aus Alcatraz. Und Tarantino wäre nicht Tarantino, wenn er nicht immer wieder mal die Frage, was wäre gewesen, wenn, einstreute. Apropos typisch Tarantino. Die Sprache und Bilder seines Sachbuchs gehen hier und da deutlich über das Sachliche hinaus. Darum enthält auch dieser Blink mitunter Darstellungen filmischer Gewalt. Aber genug der Vorrede. Licht an, Kamera ab und Action. Ein cooles Kind. Tarantinos frühe Kinobesuche in Hollywood. Kalifornien 1970. Das Tiffany Theater, ein Lichtspielhaus auf dem Sunset Strip in West Hollywood, erlebt seine Glanzzeit. Hier laufen keine Mainstream-Filme wie die von Charles Dickens inspirierte Musical-Adaption Oliver. Nein, hier sieht man Nischen- und Szenestreifen, wie die tragikomische Interpretation des satirischen Woodstock-Songs Alice's Restaurant Massacre oder das von Beatles-Songs untermalte Fantasy-Musical Yellow Submarine. Tarantino ist 7 Jahre jung und besucht das Tiffany-Theater zum ersten Mal. Zusammen mit seiner Mutter und seinem Stiefvater sieht er ein Double-Feature. Das Drama Joe mit Peter Boyle und Susan Sarandon und die schwarze Komödie Wo ist Papa? Beide Filme sind nicht gerade kindertauglich. In Joe schlägt ein cholerischer Vater dem Junkie-Freund seiner Tochter den Schädel ein und exekutiert später sogar versehentlich die Tochter. Aber davon abgesehen findet Tarantino den Film lustig. Am Anfang schweigt das Publikum an jenem Abend skeptisch, aber sobald die titelgebende Figur Joe auf den Plan tritt, schlägt die Stimmung um. Die Leute lachen über alles, was der von Charakterdarsteller Peter Boyle gemimte Fabrikarbeiter von sich gibt. Und Tarantino lacht mit, obwohl er nur die Hälfte versteht. Aber das spielt keine Rolle. Er sitzt in einem Kino voller gröhlender Erwachsener und lässt sich anstecken. Außerdem wird ständig geflucht. Was könnte es für einen Burschen seines Alters Lustigeres geben? Tarantinos Eltern gingen oft ins Kino. Und in der Regel schleppten sie den kleinen Quentin mit, unter der Prämisse, er benehme sich. Und der kleine Quentin spurte, um nicht mit irgendeinem Babysitter zu Hause eingesperrt zu sein. Er liebte die anschließenden Autofahrten, wenn er auf der Rückbank lauschte, wie seine Eltern den gerade gesehenen Film besprachen. Bald wurde ihm klar, dass er Filme sah, die andere Kinder nicht sahen. Warum eigentlich? Er fragte seine Mutter und erhielt eine simple Antwort. Ihr war es lieber, er sah Filme anstatt der Nachrichten. Ja, er kam mit vielen Gewaltdarstellungen in Berührung, aber mit dieser Art von Gewalt konnte er besser umgehen, weil sie Teil einer nachvollziehbaren Erzählung war. Umso verrückter war es, dass er ausgerechnet mit einem Kinderfilm Probleme hatte. Bambi. Ganz recht. Der Disney-Klassiker von 1942 machte ihn fertig. Immerhin erschießt darin ein Jäger Bambis Mutter und Menschen sind auch noch daran schuld, dass ein Waldbrand den Lebensraum der Tiere zerstört. Tarantino glaubt bis heute, dass die tragischen Wendungen des Films viel zu abrupt sind und Generationen von Kindern traumatisierten. Ein gutes Jahr später trennte sich Tarantinos Mutter von seinem Stiefvater. Anschließend datete sie jahrelang ausschließlich schwarze Männer. Sie ging mit ihren Partnern weiterhin gern ins Kino. Nur ihr Junge passte nicht so gut in die Besetzung dieser romantischen Abende, weswegen er in dieser Zeit deutlich weniger Filme sah. Aber einer der Aspiranten, ein Footballspieler namens Reggie, unternahm förmlich alles für die Gunst seiner Mutter. Unter anderem Kinobesuche mit Tarantino Jr. So kam es eines Samstagnachmittags, dass sich Quentin und Reggie nach langem Hin und Her auf ein vorwiegend afroamerikanisch besetztes Double-Feature festlegten. Den Neo-Noir-Thriller Visum für die Hölle und das Rassismusdrama The Bus is Coming. Als die beiden den Saal betraten, lief The Bus is Coming. Doch das ausschließlich schwarze Publikum hasste den Streifen. Die Zuschauer schleuderten am laufenden Band wüste Beschimpfungen Richtung Leinwand. Der junge Tarantino amüsierte sich darüber. Erst verhalten und dann immer ungenierter. Reggie fragte ihn, ob er eine gute Zeit habe, und Quentin antwortete, das Publikum sei zum Schreien komisch. Da sagte Reggie, du bist ein cooles Kind, Q. Da kannte auch der junge Tarantino kein Halten mehr. Er schloss sich dem Rest des Saals an und feuerte laute Wortsalven zur Leinwand. Dieser Abend blieb Tarantino in besonderer Erinnerung. Mehr noch, er hat sein ganzes Leben lang versucht, zu diesem Gefühl zurückzukehren. Zu dem Gefühl jenes Abends im Jahr 1972, als er gemeinsam mit einem afroamerikanischen Publikum einen Film in Grund und Boden brüllte. Dirty Harry. Don Siegel und Clint Eastwood schaffen ein neues Filmgenre. Ein Jahr zuvor war Dirty Harry ins Kino gekommen. Don Siegels kontrovers diskutierter Neo-Noir-Thriller mit Clint Eastwood. Für Tarantino ist Siegel ein absoluter Meister des Actionfilms. In der Hochphase seines Schaffens, den 50er und 60er Jahren, habe niemand bessere Actionsequenzen gedreht. Bevor Siegel Regisseur wurde, hatte er lange für die Schnittabteilung bei Warner Brothers gearbeitet. Dabei hatte er die Technik der Parallelmontage erlernt, bei der ein Film zwischen zwei oder mehreren Handlungssträngen springt. Das erzeugte eine besondere Spannung, die Siegel später geradezu perfektionierte. Die meisten Regisseure jener Tage bagatellisierten Faustkämpfe und Schusswechsel. Sie begriffen sie als gängigen Teil der Action. Aber Siegel porträtierte diese Szenen als das, was sie waren: rohe, brutale Gewalt. Siegel und Eastwood hatten zuvor bereits bei drei Produktionen zusammengearbeitet. Aber erst Dirty Harry bescherte beiden den Durchbruch. Eastwood entwuchs seinem langjährigen Cowboy-Image und Siegel avancierte zum König des Action-Thrillers. Überhaupt begründete Dirty Harry ein völlig neues Filmgenre, den Topos Cop versus Serienmörder. Eastwoods knallharter Inspektor Harry Callahan gegen Andrew Robinsons zwischen Genie und Wahnsinn schwankenden Serienkiller Scorpio, eine fiktionale Version des Zodiac-Killers aus San Francisco. Seitdem ist dieses Genre nicht mehr aus dem Kino wegzudenken. Tarantino hält Dirty Harry für hochpolitisch. Siegel richtete den Stoff gezielt an ältere US-Amerikaner, die sich fremd im eigenen Land fühlten. Ein abgehängtes Publikum, das seit dem Zweiten Weltkrieg immer verstörter auf eine Gegenwartskultur blickte, die es nicht verstand. Für sie war Eastwoods Callahan mehr als ein taffer Bulle. Er lieferte ihnen simple Antworten auf neue Bedrohungen. Hippies, freie Liebe und Drogen. Und Menschen, die Serienmörder verehrten, Einberufungsbescheide verbrannten oder Polizisten Schweine nannten. Von der Regie bis zum bösen Humor, der die grausame Handlung auflockert, für Tarantino ist Dirty Harry der mit Abstand beste Film in Siegels Karriere. Taxi Driver. Scorsese und De Niro entführen uns in die Innenwelt eines irren Kriegsveteranen. 1977 sah Tarantino Martin Scorseses Psychothriller Taxi Driver im Carson Twin Cinema, ein paar Kilometer südwestlich von L.A. Er war 15 und der einzige nicht-schwarze Zuschauer im Saal. Wie er den Film fand? Großartig. Taxi Driver fing für ihn die Atmosphäre in den Straßenschluchten New York Citys lebendig und authentisch ein. Für Tarantino war der Streifen eine Art Neuinterpretation eines 20 Jahre zuvor entstandenen Films The Searchers mit John Wayne, bei uns unter dem Titel Der schwarze Falke bekannt. Er kam der Vorlage so nah wie möglich, ohne als Remake zu gelten. Robert De Niros Figur in Taxi Driver, Travis Bickle, entspricht John Waynes Charakter Ethan Edwards. Selbst Scorsese gab zu, dass er bei der Konzeption von Bickle an Edwards gedacht hatte. Noch so ein harter Hund im Stile von Eastwoods Callahan. Einer, der sich wenig mitteilt und ewig fremd fühlt. Einer, der Krieg, Liebe und Verlust erlebt hat. Der Vergleich zwischen Taxi Driver und Der schwarze Falke lässt sich fortführen. Die von der damals 12-jährigen Jodie Foster gemimte Iris Steensma tritt an die Stelle der Figur Debbie Edwards, gespielt von Lana Wood, die bei den Dreharbeiten von Der schwarze Falke 10 Jahre alt war. Und so weiter. Die Handlung folgt De Niros einsamem und gesichtslosen Travis Bickle, seiner monotonen Routine, der er mit handgeschriebenen Tagebucheinträgen trotzt. In schlaflosen Nächten, wohl eine Spätfolge seiner traumatischen Kriegserlebnisse als Marinesoldat, fährt er Taxi durch schäbige New Yorker Stadtteile. Tagsüber versucht er derweil glücklos, so etwas wie sozialen Anschluss oder gar Nähe zu finden. Seine Traumfrau Betsy, gespielt von Cybill Shepherd, treibt der verschrobene Charakter mit einem unglückseligen Date in die Flucht. Peu à peu beginnt seine unheilvolle Wandlung. Er empfindet die Welt als zunehmend ungerecht. Und wir sehen mit Unbehagen, wie er in Gewaltfantasien abgleitet, allmählich die Beherrschung verliert und schließlich zur tickenden Zeitbombe wird. In Der schwarze Falke verachtet die Hauptfigur Ethan Edwards das indigene Volk der Comanchen. Und auch De Niros Travis Bickle ist ohne jeden Zweifel rassistisch. Er äußert sich herablassend über schwarze Fahrgäste. Dabei wird klar, dass er afroamerikanische Männer pauschal für kriminell hält. Für Menschen, die man zu fürchten, zu verachten und zu vermeiden hat. In Paul Schraders ursprünglichem Drehbuchentwurf waren alle Figuren, die Bickle am Ende des Films tötet, schwarz. Sogar der Drogenbaron und Zuhälter Sport. In der späteren Kinofassung ist das anders. Warum? Offenbar fürchtete die Produktionsfirma Columbia Pictures eine Kontroverse. Die Proteste gegen rassistische Polizeigewalt halten landesweit noch immer nach. Vermutlich wollte Columbia vermeiden, dass es in Kinos zu Tumulten käme und der Film am Ende aus dem Programm flöge. Tarantino hält diese Sorgen im Nachhinein für unbegründet. Schwarze Menschen seien im US-Kino der 70er Jahre immer wieder als Kriminelle dargestellt worden, ohne dass dies zu Unruhen geführt habe. So oder so habe sich der Kompromiss gelohnt. Die Figur des Zuhälters Sport wurde umgeschrieben und mit Harvey Keitel besetzt. Und aus heutiger Sicht wäre Taxi Driver ohne Keitel völlig undenkbar. Doch in einer Sache weicht Taxi Driver stark von der Vorlage ab. In Der schwarze Falke bittet die junge Debbie nicht darum, gerettet zu werden. Jodie Fosters Iris in Taxi Driver schon. Als sie bei der ersten Begegnung mit Bickle in dessen Taxi springt, will sie eindeutig fliehen. Ihr Versuch, den Zuhältern zu entkommen, ist ein stummer, aber deutlicher Hilfeschrei. Der Zuhälter Sport reißt sie kurz darauf brutal aus dem Taxi. Er bezahlt Bickle sogar dafür, dass er darüber schweigt. Iris behauptet später, es sei alles in Ordnung, als ahnte sie schon, wie es in Bickle brodelt. Doch der kann ihren Hilferuf nicht vergessen. Darum versucht er unvermeidlich, sie aus den Fängen der Zuhälter zu befreien. Scorsese gab sich später schockiert darüber, wie frenetisch die Zuschauer das brutale Finale des Films feierten. Immerhin beschreibt es selbst Tarantino als eines der gewalttätigsten Enden der Filmgeschichte. Aber Tarantino glaubt nicht, dass Scorsese wirklich überrascht war. Nach allem, was die Handlung vorgibt, warum sollte man da als Zuschauer nicht auf der Seite des Taxifahrers stehen? Bickles Sympathie für die erst 12-jährige Prostituierte lässt sich nachvollziehen. Schließlich ist sie der Brutalität ruchloser Zuhälter ausgesetzt. Kann man denn anders, als zu hoffen, dass Bickle die kleine Iris befreit und dafür notfalls auch die Verbrecher ausschaltet? Wie hätte Taxi Driver unter der Regie von Brian De Palma ausgesehen? Taxi Driver hat Tarantino schwer beeindruckt und nachhaltig geprägt. Manchmal fragt sich Tarantino, wie der Film wohl unter der Feder einer weiteren Regielegende geraten wäre. Brian De Palma. Jüngere Generationen kennen De Palma womöglich nur von Action-Blockbustern wie Mission Impossible oder Kassenflops wie Mission to Mars. Aber damals, in den 70er und 80er Jahren, galt er als eines der großen Talente des neuen und frischen Hollywood. Als Jungmeister düsterer Psychothriller wie Scarface, der Stilelemente von Hitchcock und Godard zitiert. Und tatsächlich hätte De Palma beinahe auch bei Taxi Driver Regie geführt. Paul Schrader, der Drehbuchautor des Films, war davor Filmkritiker. Während eines Interviews mit De Palma erwähnte er beiläufig, er habe ein Skript geschrieben. De Palma antwortete zwar flapsig, »Oh nein, nicht noch eins«, las sich das Drehbuch aber dennoch durch. Er mochte es sehr, war damals aber zu beschäftigt, um das Projekt zu stemmen. Außerdem dachte er insgeheim, der Film würde kein kommerzieller Erfolg werden. Zum Glück erkannte Columbia Pictures das Potenzial des Skripts. Die Produktionsfirma bewarb den Film als Ein-Mann-Selbstjustiz-Thriller im Stile von Ein Mann, sie droht mit Charles Bronson. Und als Scorsese Schraders Skript las, war er völlig aus dem Häuschen. Aber zurück zu unserer Frage. Wie wäre der Film geworden, hätte ihn Brian De Palma gemacht? Nun, wenn es nach Tarantino geht, wahnsinnig gut, aber anders. Da wäre zunächst der Bezug zur Hauptfigur Travis Bickle. Tarantino glaubt nicht, dass De Palma Bickle einfühlsam gezeichnet hätte. Scorsese tat genau das. So sehr, dass man unweigerlich mit diesem komplizierten Charakter mitfühlt. Man mag nicht einverstanden damit sein, was er tut, aber man lernt, ihn zu verstehen. Scorseses Bickle ist kein Monster, sondern eine tragische, gebrochene und dadurch zugängliche Figur. Tarantino zufolge hätte De Palma den Stoff eher für einen gesellschaftskritischen und politischen Film genutzt, im Stile von Roman Polanskis Ekel mit Catherine Deneuve, als für eine finstere Charakterstudie. Tarantino spekuliert weiter, zum Beispiel über die Szene in Taxi Driver, in der sich Bickle ein erstes Opfer für seine Gewaltfantasien sucht. De Palma hätte den Mordversuch an dem fürs Präsidentenamt kandidierenden Senator in Zeitlupe gezeigt, ähnlich wie er es dann in Carrie tat. In einer entscheidenden Szene des Horrorfilms fällt der gerade gekrönten Ballkönigin auf der Bühne eine Eimerladung Blut auf den Kopf. De Palma drehte Carrie im selben Jahr, 1976. Auch das spricht dafür, dass er Bickles Attentatsversuch in Slow Motion gedreht hätte. Vermutlich hätte De Palma der Figur der Betsy mehr Raum gegeben. Vielleicht hätte er sie sogar zur zweiten Protagonistin ausgebaut. Scorsese erzählt den gesamten Plot aus Bickles Perspektive. De Palma hätte wohl zumindest ein paar Szenen aus Betsys Sicht gezeigt. Und wo wir schon bei der Besetzung sind, hätte De Palma auch De Niro für die Hauptrolle gewählt? Tarantino hat seine Zweifel. Ja, De Palma und De Niro begannen ihre Karriere Ende der 60er Jahre gemeinsam, mit Filmen wie The Wedding Party oder Hi Mom. Aber dann arbeiteten sie nach längerer Pause erst wieder 1987 bei Die Unbestechlichen zusammen. Übrigens wollte Columbia ursprünglich Jeff Bridges für die Rolle des Taxi Driver, aber Scorsese bestand auf De Niro. So sehr, dass die Dreharbeiten warten mussten, bis De Niro andere Produktionen abgeschlossen hatte. Tarantino glaubt, dass sich De Palma eher für Jeff Bridges oder Jan Michael Vincent entschieden hätte. Hätte De Palma auch die Mordopfer des Finales von schwarzen zu weißen Charakteren umschreiben lassen? Allen voran die Figur des Zuhälters Sport. Scorsese hielt sich nicht lange mit der Frage auf. Zum einen waren da die politischen Sorgen und der Druck der Produzenten. Zum anderen wollte er die Rolle ohnehin gern mit Harvey Keitel besetzen. Tarantino meint, De Palma hätte zwar unter demselben Druck gestanden, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit die Pläne von Drehbuchautor Schrader durchgesetzt. Flucht von Alcatraz. Don Siegels und Clint Eastwoods letztes episches Abenteuer. Stell dir folgende Szene vor. Der wegen Raubes verurteilte Häftling Frank Morris, gespielt von Clint Eastwood, wird mit einer Fähre auf die Gefängnisinsel Alcatraz gebracht. Es regnet in Strömen. Er betritt die Anstalt im abgewetzten Anzug und beginnt die Aufnahmeprozedur. Er muss sich entkleiden und den Mund inspizieren lassen, wie ein Pferd beim Tierarzt. Während er dann, noch immer nackt, durch den Zellenblock schreitet, trommeln seine Schritte einen dumpfen Rhythmus auf dem Zementboden. Man führt ihn in seine Zelle und wirft die Tür hinter ihm ins Schloss. Dann raunt ihm der Wärter die ersten Worte des Films zu. »Willkommen auf Alcatraz!« Sie werden untermalt von einem grellen Blitz und krachendem Donner. So beginnt Don Siegels Gefängnis-Thriller Flucht von Alcatraz von 1979. Es ist das einzige Mal in seiner langen Karriere, dass der Regisseur ein sogenanntes Set-Piece kreiert. Eine lange Sequenz mit hohem Produktionsaufwand und Erinnerungswert, die prototypisch für ein ganzes Genre steht. Ein klassisches Beispiel sind Verfolgungsjagden in Actionfilmen. Als Tarantino den Film als 17-Jähriger im Kino sieht, ist er zunächst unbeeindruckt. Es dauert Jahre, bis er ihn ein zweites Mal anschaut und wertschätzt. Siegel hätte sich der Arbeit an Flucht von Alcatraz mit Leib und Seele verschrieben. Er hatte einen ganz besonders realistischen Gefängnisfilm geschaffen. Dabei galt er bereits als Meister dieses Genres. Siegel selbst hielt Terror in Block 11 von 1954 für seinen ersten guten Film. Tarantino hält Terror sogar für den besten Gefängnisfilm aller Zeiten. Und Richard Tuggle, der das Drehbuch für Alcatraz schrieb, sagte Siegel, Terror sei sein präferierter Gefängnisfilm. Alcatraz war Siegels und Eastwoods erste Zusammenarbeit seit Dirty Harry. Tarantino stellt sich vor, wie sich die beiden zur Drehbuchbesprechung treffen und überlegen, wie viel Zeit vergehen soll, bevor Frank Morris seine ersten Worte spricht. Für Tarantino ist diese Anfangssequenz ein bravouröses Meisterwerk mit einer ganz besonderen Mischung aus Coolness und Spannung. Die erste Hälfte des Films zeigt die brutale Isolation und zermürbende Routine der Häftlinge. Die Aufseher behandeln sie auf grausame und sadistische Weise. Die zweite Hälfte dreht sich um den minutiös erdachten Fluchtplan. Die meisten Gefängnisfilme stilisieren solche Fluchtversuche zu nervenaufreibender und actiongeladener Spannung. Alcatraz nicht. Die Hauptfigur Morris löffelt sich den Fluchtweg mit geschmuggeltem Essbesteck aus dem Fels. Dieser Plan wirkt anfangs hoffnungslos, dann vielversprechend und schließlich episch. All das, die gesamte Handlung von Alcatraz, beruht auf wahren Begebenheiten. Aber die schönste wahre Geschichte ist, dass Siegel und Eastwood einander treu blieben. Durch ihre langjährige Zusammenarbeit flohen auch sie vor drohenden Schicksalen. Eastwood entkam der Gefahr der Eintagsfliege und setzte seine steile Karriere fort. Siegel entkam der Anonymität und avancierte zum bedeutenden Filmemacher. Siegel und Eastwood respektierten und bewunderten einander aus ganzem Herzen. Flucht von Alcatraz war ihr letztes gemeinsames Abenteuer. Was sonst noch geschah? Damit sind wir am Ende unserer Reise durch Tarantinos Kopfkino. Was bleibt, ist eher ein »Was sonst noch geschah« als eine Synopsis. Quentin Tarantino verfügt ganz offensichtlich über große kinematografische Expertise. Und die Grundlagen dafür wurden bereits früh in seinem Leben gelegt. Er selbst erinnert sich daran, wie er als 10-jähriger Steppke stundenlang übers Kino fachsimpeln konnte. Unter anderem mit einem 37-jährigen Afroamerikaner namens Floyd, der so gut wie alles über das Kino der 70er und 80er Jahre wusste. Ab seinem 16. Lebensjahr geriet der junge Tarantino zunehmend in Schwierigkeiten. Er ging lange aus, schwänzte die Schule und prügelte sich. Etwa zu jener Zeit vermietete seine Mutter ein Zimmer an den Cineasten in Spe, Floyd. Und zwar unter der Bedingung, er werfe ein Auge auf ihren draufgängerischen Jungen. Die beiden, Quentin und Floyd, sahen zusammen etliche Filme, sowohl im Kino als auch im Fernsehen. Diese Zeit hatte prägenden Einfluss auf Tarantinos spätere Karriere. Floyd hatte 2 Drehbücher verfasst und brachte Stunden damit zu, sie mit Quentin zu besprechen. Es waren die ersten Skripte, die der junge Tarantino in seinem Leben las. Diese Erfahrung inspirierte ihn später, selbst Drehbücher zu schreiben. Was aus Floyds Skripten wurde? Die wanderten vermutlich auf den Müll, als er verstarb. Tarantino sagt, er habe keine konkreten Szenen, Situationen oder Bilder aus diesen verschwundenen Drehbüchern übernommen. Aber Floyd habe so etwas wie eine Vision gehabt. Einen epischen Westernfilm um einen schwarzen Cowboy. Und genau dieses Motiv übernahm Tarantino 2012 für seinen erfolgreichen Kultfilm Django Unchained. Und so kommen auch Geschichten, die das echte Leben schreibt, manchmal zu einem runden, schönen Ende.